Ja, gerne. Danke für die Einladung. Zuerst die Frage, passt es von der Lautstärke alles gut, auch da hinten? Wunderbar. Ja, ich bin sowohl Informatikstudent, bin noch nicht ganz fertig, habe gestern meinen Bachelor abgeschlossen, aber Master dauert noch ein bisschen. In meiner Freizeit studiere ich, eigentlich arbeite ich für Tor. Vielleicht auch andersrum, je nachdem, wie viele Prüfer hier noch anwesend sind. Seit 2008 engagiere ich mich ehrenamtlich für das Tor-Projekt und bin heute hier, um über das Thema Privacy by Design beziehungsweise Privacy by Policy in unserer digitalen Welt, in der wir leben, zu reden. Gut, ich mache mal hier diese Maus da. Ja, wunderbar. Genau. Wir sind eigentlich einer allgegenwärtigen Überwachung ausgesetzt. In Deutschland ist es so, dass man dann immer so Schilder hinmachen muss. In der Bahn steht: Achtung, hier wird aufgezeichnet für Ihre Sicherheit, jeder freut sich. Hier werden wir auch überwacht. Am Ende, wenn ich mir in der Nase bohre, landet das sicher auf YouTube. Ist jetzt nicht so schlimm, aber mit Überwachung kann man auch provozieren. Und ein Künstler hat das für mich mal relativ eindrücklich umgesetzt. Er hat eine Toilette auf einen öffentlichen Platz gestellt. Außen ist ein Spiegel angebracht, sodass man von drinnen nach draußen gucken kann, aber von außen kann man eigentlich nicht reingucken. Trotzdem glaube ich, dass niemand sich angepasst verhalten kann und ganz natürlich da auf Toilette gehen kann, der irgendwie auf diesem öffentlichen Platz einfach mal da reingeht, egal wie dringend das Bedürfnis ist. Ab einem gewissen Alter, so 5, 6 Jahren, dürfte es damit wahrscheinlich vorbei sein. Worum soll es heute gehen? Zuerst mal Begriffserklärung. Privacy by Design. Worum geht es mir dabei? Danach Tor. Das ist mein Thema natürlich. Kurze Frage: Tor, wer hat das schon mal benutzt? Okay, ich hatte noch nie einen Vortrag, wo daraufhin wirklich 90% der Leute sich melden. Das bedeutet, wir können an der Stelle vielleicht ein bisschen schneller drüber weggehen. Deshalb meine Einladung: Wenn irgendwo eine Frage ist, wenn irgendwo was unklar ist, bitte melden. Können wir dann sofort klären. Ansonsten werde ich versuchen, über die Basics ein bisschen schneller wegzugehen. Nächster Punkt: Softwaresicherheit. Den habe ich mir so als vielleicht ein kleines Schmankerl ausgedacht, weil ich selber erst seit kurzem das tatsächlich als Thema für Tor auch sehe und mich damit beschäftige. Und ganz am Ende gibt es noch unerwartete Unterstützung von Seiten, wo wir sie nicht erwartet hätten. Los geht's mit Privatsphäre. Was ist das eigentlich? Zuerst ging es los in der Antike. Da gab es für die Eliten schon das Konzept: Ich habe meinen eigenen persönlichen privaten Lebensbereich. Natürlich waren das sehr wenige Prozent der Bevölkerung. Und das hat sich eigentlich so lange durch das Mittelalter, die Neuzeit gehalten. Es gab immer einige wenige, die als privilegierte Gesellschaftsmitglieder die Möglichkeit hatten, Geheimnisse zu bewahren. Das galt in der Antike nicht für Sklaven, das galt im Mittelalter nicht für die gewöhnliche Landbevölkerung, die zumindest innerhalb der Familie überhaupt keine Rückzugsmöglichkeit hatte. Und Familie waren gerne mal 20 bis 30 Leute, die in ganz engen Verbünden zusammengelebt haben. Und eigentlich so richtig aufgekommen ist Privatsphäre erst mit dem Bürgertum, als man die Tür abschließen konnte und sagen konnte: Das ist jetzt meins. Hier kann mich niemand beobachten. Im deutschen Grundgesetz gibt es für Privatsphäre zwei Prinzipien: die Unverletzlichkeit der Wohnung und das Post- und Fernmeldegeheimnis. Theoretisch gilt Letzteres auch für das Internet. Ob das immer so umgesetzt wird, werden wir noch sehen. Aber im Prinzip, für unser heutiges Verständnis von Privatsphäre, ist es so, dass wir da eine grundgesetzliche Legitimation haben, erwarten zu können, dass unsere Privatsphäre geschützt wird. Es gibt aber Leute, die sehen das anders. Facebook ist wahrscheinlich so das allgegenwärtigste Beispiel dafür, dass es Firmen gibt, deren Geschäftsmodell es ist, mit unseren Daten zu handeln. Auf der rechten Seite der berühmte Raum 641A. Das ist ein Raum in San Francisco in einem Bürogebäude der Firma AT&T, ein großer amerikanischer Telekommunikationskonzern. Da ist aber nie ein Mitarbeiter von AT&T reingegangen. Das war der Raum, wo die NSA-Mitarbeiter reingegangen sind. Der ist 2003 eingerichtet worden und 2006 bekannt geworden, als die Firma aus dem Gebäude ausgezogen ist und man sich dann gefragt hat, was da so genau drin ist. Und ich glaube, man hat auch irgendwelche kleinen Kästchen gefunden, aber so richtig publik geworden, was da drin passiert, ist nie. Ansonsten haben wir RFID überall. Wir hinterlassen Spuren, auch wenn wir uns gar nicht bewusst sind, dass wir jetzt gerade zum Beispiel, wenn wir irgendein Produkt im Laden kaufen, darüber getrackt werden können. Je nachdem, ob diese Tracker entfernt werden oder nicht, lässt sich dadurch auch ein langfristiges Bewegungsprofil erzeugen. Und wir haben natürlich so die ganz klassische quasi Stasi-Methode, die Postüberwachung, die man aber auch nicht vergessen darf. Es ist nicht so, dass nur in der digitalen Welt überwacht wird, sondern dass zum Beispiel Pakete, die verschickt werden, von außen, von allen Seiten fotografiert werden, ist in manchen Gebieten der USA einfach vorgeschriebene Standard-Policy. Und ob das in Deutschland auch passiert, weiß ich persönlich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Was ist das Ziel eigentlich? Generell, wir wollen immer einen sozialen Graph. Wir wollen wissen, wo sind gefährliche Ansammlungen von Menschen. Einzelne, die sich radikalisieren, sind trotzdem immer irgendwie in einem sozialen Netzwerk eingebunden. Und auf der anderen Seite sind auch die Gruppen, von denen wir Geld haben möchten, zusammen katalogisierbar. Das heißt, ein Geheimdienstinteresse, ein Interesse für die Firmen. Ein kommerzielles Interesse, ein Interesse Wahrung der Sicherheit. Der soziale Graph verrät im Endeffekt alles über uns. Und ein bisschen die Frage ist, wenn man jetzt weggeht von den Sicherheitsüberlegungen, die immer angeführt werden, was kann man damit noch alles machen? Unsere Wahrnehmung ist, wir sind in einem riesigen Welt. Es gibt ganz viele Leute und wir gehen darin unter. Niemand ist, wenn er im Fußballstadion ist, ein Individuum. Wir sind alle irgendwie Teil von einer gröhlenden Masse, aber im Endeffekt, das, was wir hinterlassen, sind Spuren, die genau auf uns zurückführbar sind. Und diese Teilhabe an einer solchen Massenveranstaltung ändert daran nichts, dass wir persönlich identifizierbar sind, auch bei unserem Besuch im Fußballstadion. Man merkt, dass die Fankultur in Deutschland ist ein gerne, zumindest unter den Fußballfans wahrscheinlich, gerne zitiertes Problem. Es gibt viele sogenannte Fans, die Randale machen im Stadion. Die sollen identifiziert werden. Seit einiger Zeit gelingt das sehr gut. Wie gelingt es? Durch sehr genaue Videoaufnahmen der Leute, die dann mit anderen verfügbaren Daten oder öffentlichen Aufrufen verknüpft werden, um Einzelne zu identifizieren. Wenn man erstmal eine breitere Datenbasis hat, funktioniert das natürlich auch komplett automatisch. Diese Art der Überwachung betrifft jeden Fußballfan, der ins Stadion geht, hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich jetzt wirklich eine Gewalttat verübe oder nicht. Aufgezeichnet wird erstmal prophylaktisch. Gestern haben wir gehört, es ist auch kein Schutz mehr, in meinem Wohnzimmer zu bleiben. Der Smart TV wird das auch weitermelden, was ich gerade schaue. In meinem Wohnzimmer kann ich immerhin vielleicht keinen Schaden anrichten. Mit diesen Daten ist es möglich, Profile zu bilden. Das war ein Journalist, der einfach mal geschaut hat, wo ist sein Handy gewesen. Das Problem an diesen Profilen ist erstens, es ist sehr einfach, die zu machen. Zweitens, die sind sehr einfach fälschbar. Wenn ich mein Handy jemand anderem ausleihe, dann kann ich ohne Probleme so tun, als wäre ich woanders gewesen. Und wenn die Daten von meinem Handy geklont werden und mein eigenes Handy mir weggenommen wird, dann können auch andere Leute so tun, als wäre ich an diversen Orten gewesen, ohne dass ich das will, beziehungsweise eventuell sogar ohne, dass ich das mitkriege. Und genau diese Profile werden dann herangezogen, wenn es darum geht, welche Leute schauen wir uns genauer an, beispielsweise bei Strafverfolgung. Oder gestern der Punkt, wer zahlt mehr im Supermarkt? Das ist eigentlich ein Ding, das ist nicht so neu, ist mir aufgefallen. Wir haben schon lange Schufa-Ratings, die davon abhängen, wo ich wohne. Und das ist ein total akzeptierter Teil dieses Geschäftsmodells, Rating-Agenturen. wie sind wir als Einzelne durch unser Profil bestimmt? Der Grund dafür ist ganz einfach. Das ist ein Werbeslogan. Ich habe das gelesen und ich dachte mir so, es gibt Leute, die das toll finden. Wenn du es sehen kannst, kannst du Geld damit machen. Und ja klar, so funktioniert das. So funktionieren nicht nur soziale Netzwerke, so funktionieren E-Commerce-Systeme, so funktionieren inzwischen auch sowas wie Spielekonsolen. PlayStation 4 kann man sich in sein Wohnzimmer stellen, aber ohne Registrierung, ohne Online-Verbindung kann man sehr viele Features der gekauften Spiele nicht nutzen. Man hat vielleicht ein Spiel, was man alleine spielt und trotzdem beendet sich das Spiel, wenn die Internetverbindung kaputt geht. Das sind Systeme, die sammeln Daten von mir, ohne dass ich irgendeinen Nutzen davon bekomme. Und im Fall vom Fernseher, von der PlayStation, merke ich es im Zweifelsfall nicht mal. Natürlich will ich vielleicht irgendwann mal online sein, aber dann lasse ich das Kabel halt eingesteckt. Und das System sendet weiter Daten und ich merke es erst dann, wenn was kaputt geht. Und kaputt geht sehr viel. Gut, kommen wir generell zum Internet. Wir sind irgendwie alle miteinander verbunden. Allerdings, wir ist so ein komischer Begriff. Wir sind nicht Menschen. Wir sind Kühlschränke, wir sind Toaster, wir sind Atomkraftwerke. Wir als Mensch unterscheiden uns nicht mehr so stark von den technischen Geräten, mit denen wir kommunizieren. Jedes Gerät hat einen eindeutigen Identifier, der wird eventuell mitgesendet, vielleicht wird er auch anonymisiert. Aber die Frage ist, wollen wir das? Wollen wir überhaupt, dass unser Toaster, unsere Mikrowelle und unser Herd uns sagen kann, wie das Wetter wird? Oder wollen wir vielleicht eine Quelle für diese Information? Und ob wir lieber Toastbrot oder Müsli essen, ist nichts, was den Hersteller meiner Küche was angeht. Generell, die Lektion ist, Angreifer gibt es überall. Es ist nicht so, dass wenn man auf seinem Smartphone und auf seinem Laptop den Internetzugang kappt, dass man dann nicht mehr überwacht wird. Denn die vernetzten Systeme sind allgegenwärtig. Und auch wenn ich selber mein Handy ausschalte, die Person neben mir hat ihr es natürlich an. Und es ist heutzutage sehr schwierig, einfach weil die Systeme nicht dafür konzipiert wurden, die Privatsphäre der Nutzer zu schützen, als Nutzer die Privatsphäre zu schützen. Und wenn wir nicht dahin kommen, dass wir Systeme so bauen, dass Schutz der Privatsphäre ein explizites Designziel ist, dann wird es auch nicht dazu kommen. Und ich denke, hier setzt dann unsere Aufgabe an. Schauen wir uns ganz kurz, ich glaube, da kann ich jetzt sehr schnell drüber gehen, an, wo werden überall Daten gesammelt. Ich bin irgendwie da dieses gelbe Männchen und sitze an meinem Laptop und möchte auf eine Webseite zugreifen in meinem lokalen Netzwerk. Da sitzt natürlich irgendwie vielleicht der Hacker, der irgendwie draußen auf der Straße vorbeifährt. Da sitzt aber auch meine Freundin, meine Eltern, meine Kinder etc. Das sind auch alles die Angreifer, vor denen ich eventuell irgendwas verstecken möchte oder zumindest nicht möchte, dass die alles mitbekommen, was ich tue. Von dort geht es dann weiter zu meinem ISP, zum Beispiel der Telekom. Da hat schon eine ganze Reihe von Angreifern, die vielleicht mächtiger sind, Zugriff. Geheimdienste haben natürlich genauso Zugriff auf die Daten, die dann von meinem ISP zur Webseite weitergeleitet werden. Und die Daten, die auf der Webseite anfallen, sind ganz genauso wieder Ziel für den Sys-Admin dort, der sich vielleicht dafür interessiert. Ein interessanter Fall, da hat ein Google-Administrator, der tatsächlich für die Sicherheit der Systeme bei Google zuständig war, mal eine potenzielle Freundin ausspioniert und hat ihr dann so ganz stolz demonstriert, was er alles rausfinden kann und dass er auch die Profile verbinden konnte, die sie mit anderem Namen angelegt hat, einfach weil das so offensichtlich ist. Ich habe auf meinem Handy einen Google-Account, ich habe sonst keinen, aber ich bin mir sicher, dass Google sehr genau weiß, dass meine anderen Mailadressen zu diesem Account dazugehören, einfach weil sie genug über mich mitbekommen haben. Und wenn mir das schon so geht, naja, wie wird es denn dann allen anderen gehen? Eben ganz genauso. Ein kleiner Schutz kann Verschlüsselung bieten, allerdings nur einen sehr, sehr kleinen. Verschlüsselung bedeutet im Wesentlichen, dass die lokalen Angreifer, sprich mein Nachbar im Starbucks oder meine Katze in meinem WLAN zu Hause nicht mehr mitbekommt, was ich tue. Aber die Daten fallen natürlich bei der Webseite trotzdem an und es ist allen Kommunikationspartnern klar, mit wem ich rede. Gut, kommen wir zu den Überwachungspunkten. Man sieht, obwohl X-Keyscore ein US-Programm zur Datenschnüffelei ist, ist es eigentlich überall in der Welt. Die einzigen Orte, die so ein bisschen fehlen, ist Russland. Da gibt es nicht so viel. Und ansonsten die Gebiete, wo nur wenig Leute Internet haben, es sich also nicht so stark lohnt. Aber Europa ist relativ gut zugepflastert mit so Datensammelpunkten. Was ist jetzt Privacy by Policy? Politiker sagen, es gibt ein Datenschutzgesetz, da halten wir uns natürlich dran. Wir haben ja gestern auch gehört, es wird davon ausgegangen, Behörden halten sich an Gesetze. Was sagt die Realität? Ja, was ist denn so ein Gesetz eigentlich? Was passiert, wenn ich mich da nicht dran halte? Wer überprüft es überhaupt, dass ich mich an dieses Gesetz halte? Wir haben gestern gesehen, es gibt eine Behörde, die macht das in Bayern. Allerdings der große Eindruck, den ich gewonnen habe, ist, dass es ein Kampf gegen Windmühlen, der insbesondere, wenn man sich Angreifer anschaut, die böswillig agieren, nicht zu gewinnen ist. Einfach weil das die gesetzlichen Rahmenbedingungen, an die sich gehalten werden muss, überhaupt nicht hergeben, dass, ja? Na, selbstverständlich. Es
nicht, dass ich jetzt hier vorgreife, aber mit der Frage nach dem grundsätzlichen Grundgesetz und damit verbunden ist, ist der überhaupt nicht in Erkenntnis aus dem, ich sag mal, angelsächsischen Raum und damit auch aus dem.
Selbstverständlich. Das ist auch was, was man bei diesen Five Eyes sehr schön beobachten konnte. Also USA, Großbritannien im Wesentlichen, kam natürlich noch Australien, Neuseeland und Kanada dazu, wo die Gesetzgebung quasi verboten hat, dass man die eigenen Einwohner, die eigenen Landesangehörigen ausspäht, da haben das dann halt die Partner übernommen und am Ende die Daten hat man dann trotzdem wieder zusammengeschmissen. Das heißt, das Rechts...
Entschuldigung, dass ich da nochmal, das meine ich gar nicht, das Grundverständnis schon anderes.
Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Da direkt habe ich nichts mehr zu. Aber nur weil sich quasi noch niemand genügend gestört gefühlt hat von irgendeinem Vorgang, von irgendwelchen Datensammeleien, heißt natürlich nicht, dass davon keine konkrete Gefahr ausgeht. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass wir in Deutschland da noch in einer relativ privilegierten Situation sind, verglichen mit vielen anderen Ländern. Allerdings ist das Problem ein globales. Das heißt, man ist immer automatisch davon betroffen, wo quasi diejenigen mit dem schwächsten Rechtsverständnis sitzen, weil die Datensammlung ja von überall aus angestoßen werden kann. Ich hoffe, das war jetzt eher in die Richtung.
Ich wollte dich auf keinen Fall widersprechen, weil ich möchte einen wesentlich zu diskutierenden gesellschaftspolitischen Aspekt,
in definitiv. Insbesondere, also einfach Zeitungsartikel, die New York Times, glaube ich, hat mal geschrieben, in Deutschland ist aus der Tradition des Zweiten Weltkriegs ein besonders großer Datenschutz, ein besonders großes Datenschutzbewusstsein vorhanden. In einem Artikel, wo es darum ging, dass quasi die USA kritisiert wurden für ihre Datensammelpraxis. Und in generell, aber auch in Deutschland ist es so, dass wenn man die Mehrheit der Leute fragt, dass dann die Abwägung zwischen da ist eine gefühlte Terrorgefahr und da sind konkrete Grundrechtseingriffe nicht notwendigerweise so ist, dass man sagt, wir müssen die Grundrechte eher schützen. Ich denke da an das Supergrundrecht auf Sicherheit, was ja sehr plakativ durch die Medien getragen wurde. Also Ich würde schon sagen, ja, es bestehen deutliche Unterschiede zwischen den Ländern, aber es ist nicht so, dass wir in Deutschland jetzt in einer Situation leben, wo alles prima ist. Gut, wie gesagt, die Gesetze scheitern an der Realität. Ich kann nicht davon ausgehen, dass sich an die wenigen Gesetze, die wir haben, tatsächlich auch gehalten wird, insbesondere von Geheimdiensten. Was brauchen wir stattdessen? Privacy by Design. Tor möchte an dieser Stelle ein Teil des Puzzles sein. Tor möchte helfen für einen kleinen, aber doch substanziellen Teil der Sicherheit im Internet und der Privatsphäre im Internet zu sorgen. Das Problem ist, die ganzen Systeme, die wir damit quasi nicht erfassen. Tor ist ja jetzt so aufgebaut, dass ich meine Daten durch Server leite, die von Freiwilligen betrieben werden. In dem Fall, Alice möchte mit Bob reden. So viele Tor-Benutzer, ihr kennt das sicher alle schon. Alice macht eine Verbindung auf zu einem Tor-Server, sagt diesem ersten Tor-Server R1, hey, mach eine Verbindung auf zu dem zweiten Tor-Server R2, vom zweiten geht es zum dritten und der dritte macht dann die Verbindung zum eigentlichen Ziel auf. In dem Fall Bob, könnte eine Webseite sein, könnte ein beliebiger anderer Dienst im Internet sein. Das Problem an der Stelle ist jetzt, Alice muss erstmal die Tor-Software installiert haben. Aber wie installiere ich denn Tor auf dem Toaster? Das geht nicht. Wie installiere ich denn Tor auf meinem Fernseher? Der Fernseher ist ein geschlossenes System. Wenn ich dem Hersteller sage, hier, ich hätte da gerne diese Software, tu die doch mal da rein, dann sagt er, nee. Bei manchen Systemen ist es tatsächlich so, dass wir inzwischen eventuell gesetzliche Regelungen bekommen, dass man da überhaupt gar keine eigene modifizierte Software installieren darf, auf Heimroutern zum Beispiel, die irgendwie ans DSL oder Kabelnetz angeschlossen werden sollen. Das heißt, da habe ich überhaupt die Möglichkeit nicht mehr, obwohl die Rechner eigentlich, also da sind ja Rechner drin, obwohl die eigentlich stark genug dafür wären, obwohl die eigentlich die Möglichkeit bieten würden, meine Privatsphäre zu schützen, gibt es da gesetzliche Regelungen, die das verhindern sollen. Trotzdem ist Tor ein wichtiges Werkzeug für die anonyme und sichere Kommunikation im Internet, denn den Hauptteil meiner Daten gebe ich immer noch auf dem Telefon oder auf dem Laptop preis, weniger auf meinem Fernseher. Da kommen zwar sowas zusammen wie diese eindeutigen IDs, die geschickt werden, aber das ist tatsächlich was wir auch gestern schon gehört haben, dass da zumindest nicht automatisch eine Verknüpfung mit meinen eigenen Daten passiert. Genau, mit Tor sieht das Bild von vorhin ein kleines bisschen besser aus. Die Daten sind mindestens so lange verschlüsselt, wie sie im Tor-Netzwerk sind, zumindest bis hier angezeigt. Danach haben natürlich Geheimdienste wieder Zugriff drauf und die Webseite auch. Allerdings hat die Webseite jetzt keine Informationen mehr darüber, von wo ich eigentlich komme. Das heißt, die Webseite weiß im Zweifelsfall nicht, dass ich jetzt gerade hier auf der FIFCON bin, während mein Handy irgendwo da drüben in der Tasche liegt und Daten schickt, weil es über Tor geht. Der nächste Schritt ist dann natürlich Tor und Verschlüsselung. Jetzt ist man endgültig so weit, dass die Daten, die ich bei mir lokal auf dem Handy zum Beispiel generiere, gleich verschlüsselt werden und erst beim Ziel entschlüsselt werden, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was eigentlich ein Prinzip ist, was wir unbedingt brauchen überall. Leider die meisten Protokolle aber nicht so gebaut sind, dass sie das entweder die Möglichkeit dafür vorsehen oder vorschreiben, wie man es eigentlich sich wünschen würde. Gibt es dazu irgendwelche Fragen oder Tor soweit klar? Gut, dann machen wir mal weiter. Tor hat inzwischen relativ viele Nutzer. Wir sind bei gut 2 Millionen Nutzern jeden Tag. Wir wissen es nicht ganz genau, denn es ist ein Anonymitätsnetzwerk, wir kennen unsere Nutzer nicht so gut. Aber es gibt doch einige Techniken, mit denen wir analysieren, wie viele Nutzer wir tatsächlich haben. Und man sieht, die Anzahl schwankt zwar so ein bisschen hoch und runter, aber so im Groben und Ganzen über das letzte Jahr hat sie sich bei 2 Millionen eingependelt. Demgegenüber stehen jetzt Nutzer in Ländern, die den Zugriff auf Tor blockieren. Wenn der Tor-Nutzer überhaupt nicht ins Tor-Netzwerk reinkommt, dann kann er Tor nicht nutzen. Und die Tor-Benutzung ist nicht nur für Anonymität und Privatsphäre wichtig, sondern auch, um diese Zensur zu umgehen, die in vielen Ländern herrscht. Denn wenn der letzte Knoten in so einem Tor-Circuit natürlich in einem Land steht, was weniger zensiert, dann habe ich eventuell die Möglichkeit zuzugreifen auf Informationen, die ich anders nicht bekommen würde. Wir haben leider den Fall inzwischen, dass vergleichsweise viele Länder versuchen, Tor zu blockieren. Manche machen das besser, manche schlechter. Das Grunddesign von Tor ist sehr einfach zu blockieren, weil die Adressen von den ganzen Tor-Nodes allen bekannt sind. Und ich kann die einfach listen in meiner Firewall, wer da eine Verbindung hinmacht, verloren. Insbesondere China geht noch einige Schritte weiter. Was China tut, ist, sie machen eine Echtzeitanalyse der Daten, die das Land verlassen. Und schauen, ob sie protokollidentifizierende Merkmale entdecken können in den Daten, die sie da analysieren. Und innerhalb von wenigen Sekunden identifizieren sie Verbindungen, die so aussehen wie das Tor-Protokoll und töten die einfach. Die sind dann weg. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten zu obfuskieren, dass man gerade das Tor-Protokoll benutzt. Die meisten davon werden auch klassifiziert. Das Problem an der Stelle ist, wenn China einmal es gelungen ist, zu sagen, diese IP-Adresse, das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Tor-Node, dann ist diese IP verbrannt. Und es gibt gar nicht so viele. Also IPv4, bekanntes Problem, irgendwie Adressen sind all. Bei IPv6 hat man im Prinzip mehr Adressen, aber so wie das in der Praxis gehandhabt wird, ist es auch nicht so, dass man da unbegrenzt viele bekommt, weil man halt immer sehr viele auf einmal kriegt. Und wenn man dann die konkreten Adressen nicht mehr blockt, sondern einen größeren Netzbereich, hat man den gleichen Effekt, wie man ihn bei IPv4 auch hat. Das heißt, leider ist es nicht so, dass IPv6 so eine Dauerlösung für immer ist und dann ist alles gut. Trotzdem ist es so, momentan IPv6 ist ein sehr guter Weg. Die meisten Zensoren, die meisten Angreifer, die meisten Firewalls zu umgehen, einfach weil die Administratoren irgendwie geschlafen haben und es entsprechend noch nicht eingerichtet haben. Wir haben aber eine Lösung gefunden. Zuerst mal Anzahl der Nutzer. Man sieht, es sind ungefähr 15.000 bis 17.000 oder so, die inzwischen sogar ein paar mehr. Die Tor nutzen und zwar über irgendeinen Weg, der anders ist als der normale Tor-Client. Das sind irgendwelche Nutzer, die auf irgendeine Art und Weise darauf angewiesen sind, ihre Tor-Nutzung zu verschleiern. Das kann entweder ihre An sein, wo potenziell die Leute mit den schwarzen Säcken kommen. Das ist keine Übertreibung, das passiert wirklich. Das kann China sein, wo man wenig Möglichkeiten hat, mit dem Ausland zu kommunizieren. Das kann aber auch einfach ein Nutzer sein, der an seinem Arbeitsplatz verhindern möchte, dass der Arbeitgeber, der Tor blockiert hat, mitbekommt, wo er so rumsurft. Es gibt also sehr viele verschiedene Anwendungszwecke. Von diesen ganzen Protokollen, die hier gelistet sind, Obfuscation 3 und 4, das ist einfach der erste Name für dieses, wir machen Tor jetzt mit einem anderen Protokoll, war Obfuscation Proxy, deshalb Obfs. 3 und 4 hat China kein Problem mit zu blockieren. Kriegen sie leider hin. Sie schauen sich an, wie sieht das Protokoll aus, zack, Adresse ist weg. Unsere momentan noch funktionierende Waffe ist Meek. Meek ist eine Idee, die auf die Cloud setzt. Und zwar auf die großen Cloud-Anbieter. Google, Amazon etc. Problem an der Sache ist natürlich auf der einen Seite, die sehen dann, dass da Tor-Nutzer sich hinverbinden. Auf der anderen Seite ist die Wahl für die Nutzer von diesem Dienst, von Meek, kann ich jetzt das Internet benutzen und Amazon bekommt eventuell mit, dass ich das gerade tue, oder kann ich es überhaupt nicht benutzen? Und da gibt es viele Nutzer, die diesen Trade-off auf die Art und Weise eingehen, dass sie sagen, sie möchten das benutzen. Da hinten war eine Frage. Da wäre ich dazu gekommen. Genau. Die Technik ist das sogenannte Domain Fronting. Die Idee dahinter ist, dass diese Cloud-Dienste für so viele verschiedene Anbieter oder von so vielen verschiedenen Anbietern genutzt werden, auf der gleichen IP-Adresse, dass es nicht möglich oder zumindest nicht sinnvoll möglich ist, diese IP-Adresse zu blockieren. Denn wenn überhaupt keine Verbindungen mehr auf diese IP-Adresse möglich wären, dann würden einfach viel zu große Bereiche des Internets blockiert. Das Schöne an diesen Cloud-Diensten ist, die haben immer solche IP-Pools. Und die Server haben da keine festen IPs drin, sondern die wechseln. Das heißt, wenn man einzelne Server davon blockiert, dann ist es so, dass man da so Kollateralschäden hat von Diensten, die man eigentlich durchlassen möchte. Und für den Iran wäre es, also Iran kann die anderen Tor-Protokolle nicht blockieren, deshalb ist das okay. Für Iran wäre es eventuell nicht so schlimm, Amazon zu blockieren. Aber wenn man an sowas wie Cloudflare denkt, dann ist es einfach quasi keine Webseite im Internet mehr erreichbar, wenn man Cloudflare-Zugriff blockt. Cloudflare ist jetzt bei unserem Programm nicht dabei, aber wenn wir das schaffen würden, wäre das natürlich ein Riesenfortschritt in der Richtung. Und zwar, wie das technisch funktioniert ist, man macht eine Verbindung auf, eine ganz normale HTTP-Verbindung, und man sagt, ich möchte auf den Server XY. Es gibt bei HTTP einen unverschlüsselten Teil, der die Zieladresse beinhaltet, auch bei HTTPS, also auch bei verschlüsselten Verbindungen. Ist klar, irgendwie muss man da hinkommen. Aber dann gibt es in dem verschlüsselten Teil die gleiche Information nochmal dupliziert. Und was Meek tut, ist, es schreibt da die eigentliche Adresse rein. Und was dann diese Cloud Engines tun, zumindest früher haben das quasi alle gemacht, inzwischen weniger, weil manche von den Cloud-Anbietern keine Lust haben, uns auf die Weise zu unterstützen. Sie leiten das dann an die aus dem verschlüsselten Paket entnommene Adresse weiter. Das bedeutet, man kann auf die Weise so tun, als würde man mit Google reden. Also man macht eine Verbindung in die Google Cloud auf und sagt, ich möchte auf google.com. Und in dem verschlüsselten Paket steht aber drin, ich möchte eigentlich auf meek.torprojekt.org oder was auch immer. Und auf die Weise wird die Verbindung dann umgeleitet und dann wird das Tor-Protokoll gesprochen, ohne dass der Zensor jetzt sich erlauben kann, die IP-Adressen zu blockieren, denn ansonsten könnten die Leute auch Google nicht mehr benutzen. Und im Falle von Cloudflare quasi das ganze Internet nicht mehr. Amazon ist auch sehr groß, Microsoft Azure Cloud es gibt 6, 7 Anbieter, die sind quasi groß genug, dass ein Kollateralschaden vom Blocken zu groß wäre, als dass man riskieren wollen würde, die alle zu blockieren. Genau. Und das Ganze funktioniert seit circa 2 Jahren. Der Nachteil davon ist, diese Cloud-Anbieter lassen sich das echt teuer bezahlen und unterstützen uns da jetzt nicht irgendwie aus der Güte ihrer Herzen, sondern da muss man tatsächlich den ganzen Traffic bezahlen. Momentan gibt es einen Sponsor dafür, der quasi sagt, ja, wir wollen das machen, aber das ist kein besonders, nachhaltiges Modell. Irgendwann wird da kein Geld mehr für da sein und dann wird das abgeschaltet werden. Die Hoffnung ist, dass man was anderes findet, was dann vielleicht besser ist. Bisher haben wir da leider aber noch nichts.
Habt ihr mit der Blockchain irgendwie Erfahrung oder so? Oder von der irgendwie Verbindung?
Mit der Blockchain hat das die Bitcoin-Blockchain, nehme ich an. Ja. Hat das nicht direkt Verbindung.
Ethereum,
bitte?
Sagt ihr Ethereum was? Ethereum? Oder
Nee, sagt mir nichts.
Dezentrale distribuierte Anwendungsstrafen, die gar keine zentrale Verbindung
haben. Ich sehe gerade nicht, wie das zusammenhängt mit dem Routen, weil irgendwie muss ich die Blockchain ja trotzdem runterladen können. Und um die Blockchain runterzuladen, muss ich. Also, das ist so ein bisschen so ein Bootstrapping-Problem. Wenn in der Blockchain die magischen Bytes stehen, die ich brauche, um mich irgendwie auf den Server zu verbinden, dann brauche ich erstmal eine magische Weise, um die Blockchain runterzuladen.
Ich hatte gedacht, dass irgendwie vielleicht nicht so konkret, aber zwischen Anonymitätsgedanken oder zum Doppelinstanzgedanken die Verbindung bestehen in dieses Blockchain-Konzept.
Generell ist es so, dass Bitcoin kein anonymes System ist. Also man kann die sehr gut nachvollziehen, wo das Geld geflossen ist für jedes einzelne Bitcoin-Wallet. Deshalb gibt es viele Leute, die Bitcoin zusammen mit Tor irgendwie kombinieren. Allerdings gibt es einen relativ neuen, ich glaube 2 Monate alt circa, Bitcoin-Client, der blockiert standardmäßig Torverbindungen. Und also es gibt da momentan nicht nur so Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den beiden Communities. Ich weiß keine neueren Entwicklungen aus der Bitcoin-Welt. Bitte?
Ich hätte gedacht, dass es sozusagen naheliegt, dass man das verteilt und anonym irgendwie gerne miteinander.
Also Bitcoin ist ein verteiltes System. Tor ist in der Hinsicht nicht so wirklich ein verteiltes System, weil der... Also es gibt in Tor Bestrebungen, so ähnliche Datenstrukturen wie die Blockchain zu etablieren, allerdings zu anderen Zwecken. Und zwar, was man bei Tor haben möchte, ist, man möchte so ein Append-Only-Archiv haben, wo man sagt, das hier waren mal Tor-Server, um quasi über die Zeit nachweisen zu können, dass es wirklich nur ein Tor-Netzwerk gibt und nicht irgendwelche Leute das Tor-Netzwerk mal klonen, die Server, die quasi bestimmen, wer ist Teil des Tor-Netzwerks, zu hacken und ihr eigenes Tor-Netzwerk irgendwo anders zu betreiben. Da gibt es Bestrebungen. Aber eine konkrete Verheiratung mit der Bitcoin-Blockchain ist... Also es gibt Möglichkeiten, so eine Blockchain-artige Datenstruktur sinnvoll einzusetzen für Tor. Aber so direkt mit der Anonymität, die Tor bietet, oder mit der, worüber wir jetzt reden, quasi so Zensurumgehung, hat es nichts zu tun. Und da sehe ich auch tatsächlich also nicht, wie man damit dieses Bootstrapping-Problem beheben kann, weil man eben über so eine Append-Only-Datenstruktur, die werden halt sehr schnell sehr groß. Und wenn ich die mir erstmal irgendwo besorgen muss, während ich zensiert bin, wenn ich nur eine IP-Adresse irgendwie wissen muss, die kann ich mir vielleicht noch aufschreiben oder am Telefon durchgeben. Aber so 2 Megabyte am Telefon durchgeben macht schon keinen Spaß mehr. Gut. Anderes Problem, was Meek ganz offensichtlich hat, wenn ich an Tor Nutzer angreifen möchte. Und ich bin jemand, der einen globalen Blick auf die Verbindung hat. Dann kann ich mit gar nicht so schlechter Wahrscheinlichkeit einen Angriff machen, der Zeitstempel korreliert. Das heißt, ich kann schauen, zu welchem Zeitpunkt sind wie viele Daten an der Stelle ins Netzwerk reingeflossen und hier wieder rausgeflossen. Wenn jetzt Cloudflare quasi mein Eingangspunkt ins Tor-Netzwerk ist und gleichzeitig auch die Zielseite, weil ja so viele Webseiten auf Cloudflare gehostet sind, dann ist Cloudflare in der Position, solche Angriffe zu machen. Deshalb ist es für uns so ein Ding, wo wir gesagt haben, können wir das wirklich machen? Und auf der anderen Seite ja, die Leute, die das nutzen, die hätten ansonsten überhaupt keine Möglichkeit, Tor zu nutzen. Und für die ist es im Wesentlichen so, dass Tor wichtiger ist zur Zensurumgehung als zur Anonymität. Und Zensurumgehung in dem Zusammenhang tatsächlich, man möchte irgendeinen lokalen Phänomen, also zum Beispiel dem Arbeitgeber oder dem Staat entkommen. Man möchte, global interessiert es einen nicht so viel, ob es vielleicht irgendwo einen Angreifer geben könnte, der das korrelieren kann. Weil ich nur dem quasi mir nächstgelegenen Zensor ein Schnippchen schlagen möchte. Gut, machen wir mal weiter. Tor hat ein inzwischen relativ großes Ökosystem. Es gibt den Tor-Browser, der wahrscheinlich den meisten hier im Begriff ist. Ein modifizierter Firefox, den lade ich runter und benutze das Internet über Tor. Es gibt inzwischen Tor Birdie. Tor Birdie ist das gleiche für E-Mail. Da sind die Challenges nochmal ein bisschen anders, denn bei E-Mail ist ein Protokoll, das hat eigentlich überall hier Informationen, die identifizierend sind. Also da werden überall IP-Adressen mitgeschickt, Zeitstempel, Namen, die E-Mail-Adresse natürlich. Einfach weil E-Mail als Protokoll so gedacht ist, dass ich eine E-Mail nehmen kann. Das ist ein Text, den kann jeder lesen. Ich kann den einem Server geben und der Server kann von alleine rausfinden, an wen er das weiterschicken muss. Und dann wird es weitergeschickt und irgendwann kommt es an. Das ist eigentlich ein typisches Beispiel für Systeme, die halt gebaut wurden, ohne dass sich jemand über Privatsphäre Gedanken gemacht hat. Bei E-Mail-Verschlüsselung mittels GPG haben wir exakt das gleiche Problem, dass total viele von diesen Informationen einfach nicht mit verschlüsselt werden können, weil das Protokoll die benötigt. An mancher Stelle hätte man das tun können, also zum Beispiel der Betreff, der ist ja bei GPG-Mails nicht mit verschlüsselt, da wäre das möglich gewesen. Andere Informationen kann man prinzipbedingt einfach nicht verschlüsseln. Da gibt es inzwischen neuere Ansätze, die momentan quasi gerade in der Erprobung sind. Es gibt einen Tor Messenger, der so Instant Messaging Ansätze verbindet auf eine Art und Weise, dass garantiert ist, dass man Tor benutzt. Es gibt Tor für Handys. Mit iOS ist die Geschichte immer so ein bisschen schwierig, weil Apple das auch nicht so klasse findet. Auf Android-Systemen funktioniert das eigentlich relativ gut. Es gibt ein Projekt, das Guardian-Projekt, die ziemlich viel Software bauen, die eben mit Tor funktioniert. Und für die Leute mit besonders hohen Anforderungen gibt es Tails. Das ist ein Live-System. Das heißt, ich kann das auf eine CD brennen, wenn mein Laptop oder Desktop noch ein CD-Laufwerk hat oder halt auf einen USB-Stick, wie auch immer, und habe ein System, was wirklich nur gelesen werden kann. Und das wird viel benutzt von beispielsweise Journalisten, die im Ausland arbeiten und da ihre Daten sichern wollen. Das ist auch ein System, das wurde auch von Snowden benutzt, als es quasi darum ging, ich habe hier ein System und auf dem System sollen auch keine Spuren bleiben, wenn ich irgendwie angegriffen werde. Bei USB-Sticks ist das immer so ein zweischneidiges Schwert, weil die meistens irgendwie schreibbar sind. Es gibt sehr wenige, auch wenn die so einen Hardware-Schalter haben, der draufsteht, hier, du darfst nicht schreiben, dann können die Treiber das normalerweise überschreiben. Also das ist diese Hardware, die sagt, du darfst nicht schreiben, ist in den seltensten Fällen tatsächlich so gut. Deshalb ist von den Machern von dem Tails-System empfohlen, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass man ein nur lesbares Medium hat. Gut, da fehlt natürlich total viel. Da fehlen die Toaster, die Handys, insofern sie iOS oder Windows-Phones sind. Es bleibt noch viel zu tun. Tor ist nicht so stark, wie wir es gerne hätten. Wir glauben, dass, wenn wir das ehrlich zugeben, wir unserer Integrität da was Gutes tun. Es gibt andere Tools, die versprechen perfekte Sicherheit. Tor sagt das nicht. Es ist völlig klar, wir haben noch viel zu tun. Aber es ist, zumindest meiner Meinung nach, ein Schritt in die richtige Richtung. So, kommen wir zum nächsten Thema, Software-Sicherheit. Software ist furchtbar. Die meisten hier werden wahrscheinlich schon mal irgendwas programmiert haben. Alle, die schon mal was programmiert haben, haben schon mal Bugs produziert und Programme sind abgestürzt und naja, was hat das bedeutet? Bisher 2015 haben wir für den Tor-Browser 15 Sicherheitsupdates bringen müssen. Die meisten davon, alle bis auf 3, waren nicht unsere Schuld. Aber auch Tor selbst hatte 3 wichtige Sicherheitsupdates in 2015. Und das bedeutet nicht immer, dass das ein Programmierfehler war. Manchmal ist auch einfach ein neuer Angriff aufgekommen, gegen den wir eine bessere Verteidigung gefunden haben. Aber es zeigt, dass unsere Softwareinfrastruktur sogar in Projekten, die sich sehr auf Softwaresicherheit spezifiziert haben, ein Problem ist. Tor ist in C geschrieben. Das ist jetzt nicht unbedingt die allerbeste Programmiersprache, um Sicherheitslücken zu vermeiden. Andere Bibliotheken, die Tor benutzt, sind aber noch wesentlich schlimmer. Also OpenSSL beispielsweise hat deutlich öfter Sicherheitslücken als Tor selbst. Problem ist, Tor benutzt OpenSSL. Das heißt, jede Sicherheitslücke, die in einer Bibliothek steckt, die wir benutzen, betrifft uns ganz genauso. Ein ganz riesiges Feld an Problemen ist Xcode Ghost. Das ist, Xcode heißt eine Entwicklungsumgebung von Apple. In China ist es so, dass Leute keine Lust haben, von der Apple-Webseite runterzuladen, weil das so langsam ist. Deshalb laden sie das von lokalen Software-Mirrors runter. Und Leute haben jetzt einfach ihre Malware in die Entwicklungsumgebung reingebaut. Und die Programme, die ich als Entwickler mit diesem Xcode Ghost schreibe und dann in den App Store hochlade, sind automatisch schon verseucht. Das ist für ein typisches Horrorszenario. So, es gab da ein Standardpaper, Trusting Trust, zu was kann ich eigentlich tun, wenn mein Compiler verseucht ist. Denn das Problem ist, es ist gar nicht so einfach. Man kriegt es quasi nicht mehr raus. Der Compiler übersetzt eine neue Version von sich und baut die Backdoor gleich wieder ein. Was kann man dagegen machen? Im Fall von Xcode Ghost, naja, es hätte geholfen, wenn man es von der offiziellen Quelle runtergeladen hätte. Es hätte geholfen, wenn wir sinnvolle Methoden hätten, Software zu verifizieren. Gegen die Bugs in Tor und in OpenSSL hätte das aber nichts geholfen. Da brauchen wir bessere Techniken. Erstens, bei Tor seit 2008 kommen statische Analyse-Tools zum Einsatz. Coverity, so als Beispiel, die haben schon echt viel geholfen. Der nächste Punkt ist reproduzierbare Bildsysteme. Das bedeutet, wenn ich zweimal hintereinander das gleiche Programm baue von dem Quelltext, dann sollte bitte auch das gleiche rauskommen. Das klingt relativ sinnvoll als Forderung, ist quasi nirgendwo gegeben. Dann braucht man vielleicht bessere Programmiersprachen als C. Das wäre vielleicht auch ganz schön. Auch in die Richtung macht Tor weiter. Und der letzte Punkt ist, wie kriegen wir es hin, dass die Software besser wird? Vielleicht brauchen wir bessere Haftungsregelungen. Wenn ich Schrottsoftware verkaufe und deshalb stürzt ein Flieger ab, dann ist es meine Schuld. Wenn ich Schrottsoftware verkaufe und deshalb stürzt mein Windows-Rechner ab, naja, dann ist es halt so. Gut, statische Analyse. Bei Tor, statische Analyse bedeutet, man nimmt den Quelltext und lässt ein Programm drüber laufen und das versucht, Fehler zu finden. Tor ist eines der Programme, die seit 2008 von Coverity analysiert werden. Es hat sehr viele Fehler gefunden. Inzwischen findet es manchmal, wenn wir eine neue Version veröffentlichen, einzelne Fehler. Das Problem ist, diese Tools existieren, es gibt mehrere. Ich habe da jetzt nur zwei aufgelistet, die wir bei Tor benutzen, aber es gibt viel, viel mehr. Die werden einfach nicht benutzt. Oder wenn die einen Fehler finden, dann ist der Programmierer so auf der Stelle, den verstehe ich nicht. Naja, das ist sicher irgendwie ein falsch positiver Befund und ignorieren den. Und da gibt es einen sehr interessanten Blogpost von dem Coverity-Macher zu diesem Thema, der tatsächlich mal beschrieben hat, wie sie zu Firmen gehen und ihr Tool findet 10.000 Fehler. Und die Leute sagen, aber unsere Software funktioniert doch, das Tool muss schlecht sein. Und das ist natürlich total frustrierend für mich auch, wo ich mir denke, wir haben eigentlich an vielen Stellen die Möglichkeit, besser zu sein, aber unsere eigene menschliche Natur verhindert, dass wir besser sind. Und das ist so ein bisschen der Auftrag an Informatiker überall, dass man vielleicht ein bisschen weniger persönlichen Stolz und ein bisschen mehr Kooperation mit anderen, die es vielleicht an manchen Stellen besser wissen, mit einfließen lässt, wenn man Software schreibt. Nächster Punkt, reproduzierbares Bildsystem. Das hier ist ein Graph aus Debian. Grün bedeutet, dieses Softwarepaket ist reproduzierbar gebaut. Grau bedeutet, es ist noch nicht analysiert worden. Das ganze Ding fängt an 2015 im März. Das bedeutet, innerhalb von einem Monat, hier ist der April, ist es so, dass fast alle Software, die man in Debian bekommt, reproduzierbar gebaut werden kann. Und das ist der Schutz gegen solche Angriffe, wo der Compiler tatsächlich kompromittiert wurde. Denn jetzt kann ich hier und in China und überall können Leute hingehen und das verifizieren, dass wenn sie den gleichen Input haben, den gleichen Quelltext, dass dann Bit für Bit das gleiche Programm rauskommt. Man sieht, das hat einen Monat gedauert und für 70 oder so bis 80% der gesamten in Debian verfügbaren Software hat man das geschafft. Für den Rest geht es so ganz langsam hoch, da ist es schwieriger. Aber für mich ist das so eine riesige Erfolgsstory. Man hat angefangen und wusste einfach nicht, geht es. Und jetzt ist es gebaut und man kann es benutzen. Und man kann tatsächlich jetzt verifizieren, dass die Leute, die dann tatsächlich so eine Exe-Datei zum Download anbieten, das genauso gebaut haben, wie ich das selbst hätte bauen können. Für mich als Tor-Entwickler ist das eine total tolle Idee, denn plötzlich ist meine Maschine nicht mehr so interessant. Wer die hackt, naja, der kann dafür sorgen, dass ich da irgendeinen Schrott produziere, aber andere Leute können das rausfinden. Ich hatte bisher keine Chance rauszufinden, ob mein Xcode jetzt ein richtiges Xcode oder ein Xcode Ghost ist. Und das bin ich losgeworden. Nächster Punkt, bessere Programmiersprachen. Servo ist ein Projekt der Mozilla Foundation. Man will eine neue Browser Engine schreiben. Browser Engines sind furchtbar. Die haben ständig Sicherheitslücken. Die Art und Weise, wie man bisher damit umgeht, ist, wir bauen da so einen Sandkasten drumherum. Das ist insbesondere bei Chrome tatsächlich eines der wichtigsten Features von Chrome. Jede Instanz von dieser Browser Rendering Engine ist in einer eigenen Sandkiste. Der Ansatz, den Mozilla jetzt verfolgt hat, ist, lass uns eine Programmiersprache schreiben, in der solche Fehler nicht mehr in dieser Art auftreten können. Und das Ergebnis ist Rust. Ich selbst habe damit ein bisschen rumgespielt. Es ist neu. Das Schöne ist, der Code, den man schreibt, ist im Endeffekt wirklich, im Gegensatz zu, wenn man Java oder Python oder sonst irgendwas anderes schreibt, mehr oder weniger genauso schnell wie der C-Code, den man hätte schreiben können. Und inzwischen gibt es Servo, eine Browser-Engine von Mozilla, eine Browser-Rendering-Engine von Mozilla, die tatsächlich irgendwann mal eventuell zusammen mit Firefox gemerged wird und dann quasi diesen so sicherheitskritischen Teil eines Browsers, denn der Browser führt ja die ganze Zeit Code aus, den er irgendwie aus dem Netz runtergeladen hat, absichert. Die Sprache ist noch nicht so ganz fertig, die ist noch ein bisschen unergonomisch, aber ich finde es schön, dass man in diese Richtung weiterdenkt. Wenn man noch ein bisschen konsequenter ist, dann kommt man zu formaler Verifikation. Das heißt, man möchte wirklich mathematisch beweisen, dass Programme genau das tun, was sie zu tun versprechen. Das ist allerdings was, wo wir uns vielleicht in 15 Jahren dann nochmal unterhalten müssen. Das ist zumindest für mich erstmal ist Rust ein Schritt in die richtige Richtung. Man ist vielleicht noch nicht am Ziel, aber es hat die Chance, die Situation extrem zu verbessern. Haftungsregeln. Ich selbst interessiere mich nicht so arg für die ganze legale Seite. Aber tatsächlich ist es so, in vielen eingebetteten Systemen, wenn da die Software versagt, dann kriegt das keiner mit, denn niemand weiß, dass da überhaupt Software drin ist. Und dann muss natürlich der Hersteller dafür haften. Entweder muss er halt das Produkt austauschen oder anderweitig Schadenersatz leisten. Für unsere großen Rechner gibt es das nicht. Was wir bisher total vergessen haben, generell, ist, dass wir die Privatsphäre nicht als materielles Gut begreifen. Wir sagen nicht, meine eigenen Daten sind irgendwas wert. Wenn wir denen einen konkreten Wert bemessen könnten, dann könnte man tatsächlich auch Software, die dafür sorgt, dass ich diesen Wert verliere, dass meine Privatsphäre verletzt wird, entsprechend Haftungsregeln unterworfen werden. Soll so ein kleiner Denkanstoß sein. Ich weiß, dass hier wahrscheinlich deutlich mehr Leute sind, die mehr in einer Policy-Diskussion drinstecken als ich. Aber das Problem ist, man darf sich nicht nur auf eine Seite, man darf sich nicht nur auf die Policy, man darf sich nicht nur auf die Technik beschränken. Kommen wir zu unerwarteten Verbündeten. Wahrscheinlich hat niemand mit Facebook gerechnet, wenn ich von Verbündeten rede. Es gibt, wie in jeder großen Organisation, sei das jetzt Regierung oder Firma, immer ganz verschiedene Leute. Und bei Facebook gibt es einen Ingenieur, der findet Tor toll und meinte, hey, man sollte doch Tor benutzen können, um auf Facebook sich zu verbinden. Ich selbst hatte mal für 30 Sekunden einen Facebook-Account, den habe ich über Tor erstellt, der hieß irgendwie Pseudo-Leerzeichen Nym. Und dann hat sich mein Tor-Exit-Node gewechselt und dann meinte Facebook, wer bist denn du? Seitdem habe ich Facebook nicht mehr benutzt. Aber inzwischen gibt es tatsächlich Leute, die sagen, Facebook ist für viele Leute, gerade auch in von Zensur betroffenen Gegenden, ein so wichtiges Tool, dass wir den Zugriff erlauben möchten. Da ist Facebook insofern ein bisschen weiter als andere Dienste, wie beispielsweise Twitter, die einfach Tor-Nutzer gerne mal blockieren, als dass sie diesen Hidden Service angeboten haben. Ja?
Wie machen Sie das denn mit der Real Name Policy? Da darf man sich ja auf Geschäftsbedingungen nur mit dem eigenen Namen anmelden.
Ja. Es ist natürlich so ein bisschen ein perverser Konflikt, in dem man da gerät. Die Real Name Policy gilt weiter. Es ist nicht so, dass Facebook jetzt so zum großen Engel der Privatsphäre sich aufschwingt. Aber man hat die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Und das Prinzip von Tor ist, dass ich selber entscheiden kann, wem ich wann welche Daten zur Verfügung stelle. Und wenn ich mich auf Facebook verbinde, dann möchte ich ja zumindest einen Teil meiner Daten, die ich da reinschreibe, mit Facebook teilen. Was ich nicht möchte, ist teilen, wo ist mein Aufenthaltsort, etc. Und das sind alles Daten, die Tor versteckt. Tor ist nicht die Magie, die dafür sorgt, dass ich dann plötzlich, wenn ich Sebastian Hahn eingebe, Lieschen Müller heiße. Aber Tor erlaubt an der Stelle zu sagen, dass ich nur die Daten wirklich weitergebe, die ich teilen möchte. Genau. Und wer irgendwie einen Tor-Browser da hat, die Adresse eingeben, man kommt zu Facebook. Interessanterweise, letztens ist Facebook irgendwie für 2 Stunden ausgefallen, der Hidden Service ging noch. Genau, generell Hidden Services. Die Idee ist Anonymität für Diensteanbieter. Die ursprüngliche Idee. Bei Facebook ist das jetzt relativ belanglos, denn Facebook ist eine Firma, die braucht in der Hinsicht keine Anonymität. Die möchte sagen, dass dieser Hidden Service zu ihr gehört. Aber es gibt noch weitere schöne Vorteile. Die Kommunikation zu solchen Hidden Services ist vollständig im Tor-Netzwerk. Und das Routing ist automatisch richtig. Das heißt, es ist nicht so wie im DNS, wo ich vielleicht eine falsche DNS-Antwort bekomme und mich auf einen falschen Server verbinde. Oder es ist nicht so, dass es einen Man in the Middle gibt, der sagt, ich bin eigentlich dieser andere Typ und schick mir mal deine Daten und hoffentlich Verschlüsselung irgendwie dafür sorgt, im Zusammenhang mit Zertifikaten, dass es auffällt vielleicht. Tor sorgt technisch dafür, dass das Routing funktioniert. Und das ist natürlich für sowas wie Facebook an der Stelle dann interessant, dass Leute nicht auf irgendwelche Fake-Facebooks umgeleitet werden, wie es zwar jetzt schon lange nicht mehr, aber in der Vergangenheit regelmäßig passiert ist. Google hat ein relativ aufwendiges Programm, um Leute zu fangen, die quasi ihr Zertifikat fälschen. Und die finden da regelmäßig Leute. Und wenn Google quasi einen Hidden Service hätte und Leute geben die Adresse richtig ein, dann wäre sichergestellt durch Tor, dass die Leute wirklich zu Google kommen. Machen wir weiter, dieses .onion. Alle von diesen Hidden Service Adressen enden auf .onion. Und seit 3 Wochen oder 4 ist das ein offizieller Internetstandard. Wir hatten eine Zeit lang die Angst, dass jemand .onion wirklich registrieren könnte. Man kann ja inzwischen .berlin, .sexy und was auch immer alles registrieren. Was das bedeutet ist, es ist jetzt möglich, HTTPS-Zertifikate für .onion zu bekommen. Das heißt, in Zukunft ist es so, die Browser gehen in eine Richtung, dass unverschlüsselte Verbindungen immer weniger dürfen. Also wahrscheinlich gibt es irgendwann die Entwicklung, man darf kein JavaScript mehr ausführen, wenn es von einer unverschlüsselten Verbindung kam. Und man würde die ganze Welt der Hidden Services quasi um diese Funktionalität beschneiden, wenn man keine Zertifikate erlauben würde. Diese ganze Standardisierung war eine Kooperation des Tor-Projekts mit Facebook. Im Wesentlichen von der Seite Facebook war Alec Muffet, der wirklich sehr interessante Ansichten zu auch Datenschutz etc. hat. Und auf Seite von Tor Jacob Applebaum, der wahrscheinlich den meisten Begriff ist. Ja?
Das heißt aber, dieses HTTPS, da geht es nur darum, die Browser zu besetzen.
Genau. Exakt, genau. Also der Traffic ist komplett im Tor-Netzwerk und automatisch schon verschlüsselt. Aber die Browser wissen das nicht. Und man könnte natürlich dem Tor-Browser beibringen, hey, .onion ist was Besonderes, da ist es immer verschlüsselt, aber der Tor-Browser ist ja nicht die einzige Art und Weise, Tor zu benutzen. Also deshalb ist es auf die Weise definitiv schöner. Und ohne die Standardisierung wäre immer es möglich gewesen, dass irgendjemand einfach, also Zwiebelgroßhändler oder so, sich die Top-Level-Domain kauft. Für ein paar hunderttausend Dollar ist da jeder am Start quasi. Genau. Wobei Tor2Web jetzt nichts mit Hidden Services in dem Prinzip zu tun hat, weil die ja quasi eine Brücke sind von diesem Hidden Service Land in die Welt, wo man quasi kein Tor hat, um auf Ressourcen zuzugreifen. Gut, kommen wir zum Fazit. Ich habe sowieso, glaube ich, die Stunde schon fast ausgefüllt. Privatsphäre schützen schafft niemand alleine. Das schafft Tor nicht, das schafft das FIF nicht, das schafft keine Regierung, das schafft auch Facebook nicht. Wir sehen aber so ein bisschen, dass Überwachungsresistenz ein Wettbewerbsvorteil wird. Firefox hat in seiner letzten Version mit relativ viel Werbung einen neuen Modus, einen neuen privaten Surf-Modus vorgestellt. Und tatsächlich gibt es Überlegungen, Tor zu integrieren, also für jeden Firefox-Nutzer in diesen privaten Modus. Das ist eine Entwicklung, die ich sehr positiv finde, weil es zeigt, dass tatsächlich Interesse da besteht bei Leuten, einen privatsphäre-schützenden Browser zu benutzen. Nicht nur irgendwie einen schnellen und sicheren, sondern eben auch einen privatsphäre-schützenden. Auf der anderen Seite, wenn man sich so die Softwarequalität vom Firefox anguckt und wie viele Löcher der hat die ganze Zeit, dann freut mich auch, dass sie eben auch genau dieses Problem erkannt haben und sagen, wir brauchen dann eine bessere Programmiersprache, wir brauchen bessere Systeme. Und das sehe ich eigentlich als unseren Auftrag für Informatiker und Informatikerinnen. Wir müssen sichere Systeme bauen, die Privatsphäre als Feature von Anfang an mit eingebaut haben, damit wir wegkommen von, wir versprechen, da ist Privatsphäre hin, zu, hier ist das Design, es ist offensichtlich, da ist Privatsphäre drin. Gut. Danke.